Ja, liebe Brüder, liebe Schwestern und Freunde, das heutige Thema lautet, was jetzt wichtig ist. Und ich möchte dieses Thema, diese Predigt mit einem Vers überschreiben, der sozusagen den Rahmen bildet, auch für den ganzen Vormittag. Und zwar steht dieser in Hebräer 13, Vers 1. Hebräer 13, Vers 1. Dort heißt es, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Und ich denke, das ist ganz entscheidend und ganz wichtig, auch für uns als Gemeinde, auch für die Christenheit der Zeit, großes Problem, große Herausforderung, denke ich, für jeden Einzelnen. Aber das soll wirklich am Anfang stehen, dieser Bibelvers, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Hebräer 13, Vers 1. Ja, was jetzt wichtig ist, man könnte auch nennen das Thema, was wichtig ist, ohne das Jetzt. Weil das sind Dinge, die wir heute hören werden, die sind jetzt nicht neu, es kommt jetzt nichts Spektakuläres, was wir noch nie gehört haben, irgendwelche besonderen Dinge, sondern es sind einfach die Grundlagen, die absoluten Basics, sagt man heutzutage in der Jugendsprache. Das absolut Wichtigste, die Basis, das Fundament. Ja, und doch sind sie gerade jetzt, so meine ich, besonders wichtig und ich würde auch immer versuchen, einen gewissen aktuellen Bezug zu bringen, denn es ist ja immer das eine, dass das Wort Gottes eine historische Sache ist, die wirklich passiert ist. Na, also wir sind fest davon überzeugt, dass die Geschichten in der Bibel keine Märchen sind, sondern dass die wirklich historische Tatsachen berichten. Aber es ist natürlich auch die Frage, was haben uns diese Geschichten, diese Dinge heute zu sagen? Was bedeutet es für uns heute im Jahr 2021? Und deshalb möchte ich aber in zwei Teilen vorgehen. Im ersten Teil ein paar Vorbemerkungen, die notwendig sind. Und im zweiten Teil eben diese Punkte. Es werden 6 an der Zahl sein, was jetzt oder was überhaupt wichtig ist. Und ich habe die Stunde am 1. Januar gehalten und dann nochmal in Hartenstein, auch in der ersten Woche dann im Januar, also wirklich zum Beginn eines neuen Jahres. Und ich habe gesagt, ja, wir stehen jetzt am Ende eines alten und am Beginn eines neuen Jahres. Und die Frage gestellt, was ist dir daran außergewöhnlich? Ja, normalerweise natürlich nichts. Das haben wir schon oft erlebt, es ist nichts Besonderes mehr, Jahreswechsel. Altes Jahr vergeht, das neue Jahr kommt. Ja, normalerweise nichts. Aber normalerweise, ja, was ist denn schon normal? Ich denke, das vergangene Jahr, das war jedenfalls alles andere als normal. Und es wird wohl als eine Art Schicksalsjahr beziehungsweise ein Wendepunkt in die Geschichte eingehen. Die Wende hatten wir ja schon mal, 1989, die Wende, auch ein ganz geschichtsträchtiges Jahr, was auch nicht nur uns betrifft als deutsches Volk, sondern auch die Sowjetunion, der eiserne Vorhang, der Kalte Krieg ging zu Ende. Also schon auch was Größeres. Aber ich denke, 2020 ist noch größer, ist noch globaler und betrifft eigentlich nahezu die ganze Welt. Ja, gibt Länder, die meinen, sich da raushalten zu können. Nordkorea, hört man gehört, da ist noch gar nichts. Ob das jetzt so stimmt, glaube ich nicht. Aber es ist eigentlich alles. Also es ist jeder betroffen, jeder Mensch, jeder Kontinent. Und bei aller Unterschiedlichkeit, auch in der Bewertung dieser Dinge, dieser Geschehnisse, so sind die Menschen sich zumindest in dieser Frage einig. Also ich glaube, es gibt keinen, der sagt, nee, ach, ganz normal. Also ich glaube, da besteht Einigkeit in dieser Frage, dass da wirklich Dinge passiert sind, die nicht normal sind. Ja gut, jetzt natürlich die Frage für uns. Wir haben ja die Gemeinde, wir haben Hauskreisversammlung, es ist jetzt kein Parteitag oder irgendwas. Könnte man ja manchmal denken, ne, wenn man so in die Großkirchen geht, da kommt man nach Hause und denkt, man war auf dem Parteitag der Grünen. Das wollen wir nicht sein. Wir wollen aber trotzdem fragen, was bedeutet das für uns als Christen? Was heißt das, das Aktuelle, was bedeutet das für uns? Und da muss ich sagen, dass kein Gläubiger ernsthaft behaupten kann, das, was in der Welt geschieht, hat mit uns nichts zu tun. Wir halten uns da raus. Jetzt geht es nicht mehr. Ja, und diese Haltung, die man natürlich auch immer mit Bibelversen, mit vielen Bibelversen zu belegen suchte, die war in gewissen, ich nenne sie mal super frommen Kreisen, lange Zeit Konsens. Also hat man gesagt, geht uns alles nichts an und ist auch teilweise ja so, bei gewissen Themen, da sollten wir uns nun nicht extrem hineinsteigern. Aber ich denke, dieses Denken insgesamt ist ins Wanken geraten, weil alle betroffen sind. Und ich selber habe vor etwa 10 Jahren auch so gedacht, man hat dann auch neue Dinge, wir sind dann nach Hohe Grede gefahren und haben dort wirklich auch Dinge erkannt, wo wir gesagt haben, Mensch, jahrelang Gemeinschaft gewesen, der Kirche und haben das nicht kapiert. Aber natürlich besteht dann manchmal auch die Gefahr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man übersteigert sich, also dass man übertreibt, dass man dann wirklich extrem vielleicht wird in die andere Richtung, ne, und so ein bisschen sich in seine Blase zurückzieht, weltfremd wird vielleicht, und sieht man dann manchmal auch an der Kleidung schon, also so fast schon so ein bisschen sektiererisch agiert. Ja, und das, denke ich, ist auch nicht gesund. Wir wollen da niemanden verurteilen oder so, aber wenn man dann bewusst nur auf alt oder so macht und so, darum geht es gar nicht. Bibeltreue bedeutet nicht jetzt langweilig und grau in grau oder so. Ja, vielleicht wisst ihr ein bisschen, was ich meine, und auch ich und auch andere, wo ich weiß, wir haben uns da oft ausgetauscht, haben es da vielleicht auch manchmal ein bisschen übertrieben und Erkenntnisfragen überspitzt dargestellt, ne, wo es dann heißt, Christ darf das nicht, Christ darf das nicht, wo schon was dran ist, ne, bei manchen Dingen, aber wo man auch sagen kann, hier gibt es eine gewisse Freiheit. Aber gerade in diesen ganz frommen Kreisen war das Konsens, und ich musste mich dann auch revidieren, weil ganz so extrem ist es eben nicht. Um natürlich jetzt Missverständnissen vorzubeugen, will ich das auch ganz klar hier sagen. Damit meine ich natürlich keineswegs Ideen oder Utopien, also Unmöglichkeiten, wonach Christen die Welt zum Guten transformieren sollen. Das ist tatsächlich nicht unsere Aufgabe. Wir werden das nicht schaffen. Wir sollen unseren Mann stehen, dort wo wir sind, natürlich, und Zeugnis geben, Dinge ansprechen, die verkehrt laufen. Aber eine Transformation, wie man es immer wieder hört, auch gerade in diesen Kreisen der Emerging Church, das geht nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und eins wissen wir ja auch als Christen. Es ist zwar völlig logisch, dass Menschen eine heile Welt erzeugen wollen und dass sie wollen, dass keine Kriege mehr sind. Das will ja jeder. Das ist ja gut, Frieden auf Erden. Und wirklich auch sicherlich wenige Krankheiten und so. Das ist ja alles verständlich. Keiner wünscht sich das. Aber eins ist klar. Der Mensch wird diese heile Welt, dieses Friedensreich nicht schaffen. Der Mensch wird es nicht schaffen. Im Gegenteil, er wird es immer schlimmer machen. Und dann kommt aber einer, und das wissen wir als Christen, der wird es schaffen. Und das ist der Friedefürst, der Herr Jesus. Und wenn er sein tausendjähriges Friedensreich auch hier auf der Erde aufrichtet, dann wird wirklich nicht so was Überkleistertes sein, ne, so ein Scheinfrieden, sondern echter Friede. Und deswegen dürfen wir jetzt auch nicht denken, wir können jetzt hier das verändern. Aber das andere ist eben auch, wir können jetzt auch nicht sagen, und das war halt so meines Erachtens falsche Sicht, wir können doch eh nichts machen, wird alles passieren. Und ja, so Fatalismus nennt man das, eine Schicksalsergebenheit, und uns aus allen raushalten. Warum geht es nicht? Das geht deshalb nicht, gerade in dieser aktuellen Situation, weil sich eben auch für die Gemeinde ganz praktische Fragen stellen. Und das war ja bei uns genauso, das ist ja immer noch so. Und wir sind da immer auch in so einer Balance, was machen wir? Können wir uns überhaupt treffen? Ja, viele Gemeinden haben leider zugemacht, auch hier in der Umgebung. Wie viele dürfen kommen? Ja, müssen wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt eigentlich voll, wir müssten eigentlich jetzt Leute abweisen, machen wir das? Muss man sich sogar anmelden vielleicht vorher? Darf man eigentlich gemeinsam singen? Ja, seit 2000 Jahren ein elementarer Bestandteil des Gottesdienstes. Dürfen wir das weitermachen oder sollten wir sagen, nee, machen wir lieber nicht? Ja, und welchen Einfluss oder welches Maß an Einfluss darf eigentlich eine Regierung auf die Gemeinde Jesu überhaupt nehmen? Was ist legal? Und vor allem für mich persönlich, auch für euch, denke ich, der wichtigste Punkt: Ab welchem Zeitpunkt gilt Apostelgeschichte 5, Vers 29? Wer weiß, was dort steht? Apostelgeschichte 5, Vers 29. Ja, zwei Stellen gibt es dazu, und auch da steht, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Wo geht es aber los? Na, das ist ja die spannende Frage. Jeder Christ würde sagen, ja, 100%, Gott mehr gehorchen, logisch. Ja, aber wo es beginnt, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Eine persönliche Position ist da, wenn es um Notausgang meinetwegen geht, für ein Haus, was vorgeschrieben ist. Gut, wir haben jetzt kein Gemeindehaus, oder Brandschutz, solche Geschichten. Steuern, ja, da müssen wir da untertan per Obrigkeit sein. Das müssen wir machen. Da können wir nicht sagen, ja, wir müssen jetzt hier eine Brandschutztür einbauen. Das ist ja auch manchmal ein Problem bei christlichen Heimen, wo es sehr viel Geld das kostet. Ärgerlich. Aber das müssen wir machen. Können wir nicht sagen, machen wir einfach nicht. Das geht nicht. Ja, aber wie sieht es jetzt aus mit eben Gesang, habe ich gerade genannt, oder Predigtlänge? Ich habe schon gehört, dass auch Gemeinden die Predigt verkürzen, weil es eben so gewollt ist. Ja, wie sieht es denn da aus? Und wo hört es denn auf? Wo ist denn der Punkt, wo wir sagen, also hier müssen wir Gott mehr gehorchen? Alles Fragen, ne? Ich denke, jeder von euch hat sich die in letzter Zeit gestellt. Und die Gemeinden, die verschiedenen Gemeinden haben auch sehr unterschiedlich reagiert, sehr unterschiedlich auch diese Fragen beantwortet und dementsprechende Schlüsse gezogen. Und die sollen jetzt ohne bewertet werden an dieser Stelle. Denn hier steht und fällt jede Ortsgemeinde vor seinem Herrn. Ja, also Jede Ortsgemeinde muss da auch Entscheidungen treffen. Wie gesagt, also das komplette Zumachen, das halte ich für wirklich gefährlich. In Detailfragen muss das jeder selber wissen. Und die Gemeinden müssen sich einig sein, die Leitung, der Leitungskreis, das sind wir hier. Und dann ist es halt die Frage, kann das die Gemeinde mittragen? Und wenn nicht, dann wird ja auch keiner gezwungen, da hinzugehen. Aber wichtig ist, dass der Leitungskreis, dass die Ältesten, je nachdem, wie die Struktur ist, dass die da eines Sinnes sind. Das ist, denke ich, wichtig. Aber leider ist das halt auch nicht der Fall. Und das merken wir in dieser Zeit besonders. Und ich telefoniere ja auch viel mit Geschwistern aus verschiedenen Gemeinden in Deutschland. Übrigens viele Grüße, soll ich sagen, vom Wolfgang Nestvogel. Fällt mir jetzt gerade ein an euch. Also man telefoniert dann so und fragt, wie macht ihr das? Und da ist es halt sehr, sehr verschieden. Und es ist auch leider so, dass es Trennungen gegeben hat. Wegen so einer Sache. Man denkt immer, Trennung wegen Charismatik oder so oder wegen Allversöhnung, solche Lehrfragen, das kennen wir alles, aber Trennung wegen dem Virus, also oder wegen der Reaktion darauf, das ist schon krass. Und es ist auf der einen Seite traurig, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass wir eine ehrliche und brüderliche Debatte abführen. Also dass wir die alles unter den Teppich kehren. Es gibt da auch ein paar Erklärungen, die finde ich zwar auch an sich größtenteils gut und verständlich, mit Einigkeit und so. Allerdings, man könnte Dinge aus dem Weg gehen. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich meine, dass wir in Zukunft diese Fragen noch oft stellen müssen. Es ist nicht so, das ist jetzt vorbei und wir haben Ruhe, sondern in ganz vielen Bereichen müssen wir uns als Christen auf andere Zeiten einstellen und auf härtere Zeiten. Und ich habe vorhin von Nigeria berichtet, ich könnte von Sudan berichten oder von Indien, keine Ahnung, verschiedene Länder, muslimische, kommunistische, wo es eben nicht um Bußgeld, sondern um Leben und Tod geht. So wie damals bei den Täufern meinetwegen, zur Zeit der Reformation, da ging es auch um Scheiterhaufen, wegen vielleicht Kleinigkeiten, wird man heute sagen, weil sie sich getroffen haben oder so. Also solche Dinge. Ob das so in die körperliche Richtung geht, das wissen wir nicht. Wir wollen da nicht spekulieren, aber die Bibel verheißt uns eben auch Druck. Und ja, das Wohlfühl-Evangelium sagt, es gibt es nicht. Christsein bedeutet, dir geht es immer gut. Dir passiert nichts, du bist gesund. Wenn nicht, dann glaubst du nicht richtig. Also das ist eine Irrlehre, das stimmt nicht. Also dieser Druck ist normal und viele von uns haben es erlebt, auch in der Familie, Todesfälle, Erkrankungen, schwere Menschen sind gegangen. Ja, das ist Leid, natürlich. Das ist traurig, aber es ist normal und es wäre, wenn wir nicht dieses Ziel hätten, die Ewigkeit beim Herrn, würden wir vielleicht dran kaputt gehen. Aber, und das unterscheidet uns ja von ungläubigen Menschen, wir haben eben dieses Ziel, wir haben ein Ziel, was greifbar in der Nähe ist, ja, und was wir bald erreicht haben, so hoffe ich und so denke ich auch, wenn wir die Zeichen der Zeit erkennen und wo ich davon möchte, dass wir, die wir hier alle sitzen in dem Raum jetzt, dort alle hinkommen, dass wir uns dort auch wiedersehen und dass wir eben ans Ziel kommen. Ja, diese Vorbemerkungen mussten jetzt erstmal sein, ist sicherlich auch ein Stück unschön, sage ich mal, es macht jetzt keinen Spaß, sage ich mal, über solche Dinge zu reden, aber ich denke, um das ein bisschen einzuordnen, war es notwendig. Und damit wollen wir jetzt zum Eigentlichen kommen, denn die Überschrift, das Thema lautet ja, was jetzt wichtig ist. Also ich bin davon überzeugt, dass die endzeitlichen Entwicklungen rasant an Fahrt gewonnen haben. Und ich möchte jetzt einige Punkte nennen, wo ich eben glaube, dass sie im neuen Jahr, aber natürlich auch darüber hinaus, besonders wichtig sind. Und ich hatte es auch am Anfang schon gesagt, das ist weder vollständig, man könnte da noch ergänzen. Euch fallen da noch viele andere Punkte sicherlich ein und es ist auch nichts Spektakuläres. Es sind absolute Grundlagen. Ja, und sie sollen uns einfach auch helfen, das Wesentliche im Blick zu behalten. Ja, es sind 6 bis 7 Punkte, je nachdem, wie man es jetzt zählt. Punkt 1, die Treue. Treue. In 1. Korinther 4, Vers 2, da heißt es, dass von einem Haushalter nur verlangt wird, dass er treu erfunden wird. Und Treue beginnt im Kleinen. Treue, das beinhaltet zum Beispiel, dass ich die Gemeindeversammlungen regelmäßig besuche. Dass ich einfach da bin. Einfach da bin. Ja, noch nicht groß hier, ich muss nicht hier vorne stehen, ich muss noch nicht mal eine große Aufgabe haben, sondern einfach anwesend zu sein. Das ist Treue. Und es hat auch gezeigt jetzt, diese vergangene Zeit, und da kommt jetzt wieder der aktuelle Bezug, der Corona-Bezug, es hat gezeigt, dass es für manchen Christen wahrscheinlich gar nicht so ein Problem ist, auf Gottesdienste zu verzichten und seine Glaubensgeschwister lange nicht zu sehen oder ihn irgendwo zuzuwinken auf dem Monitor. Das habe den Eindruck, ich habe jetzt erst wieder was gelesen, dass sich das auch manche schön reden, manche auch Missionswerke, wie toll das ist und wie viele Menschen sie damit erreichen. Also wir waren uns da auch ganz schnell einig, ne, dass das nie eine Dauerlösung sein kann. Wir haben das auch gemacht am Anfang, jetzt über Telefon mal, also im April, 4 Wochen lang. Und es war auch, ja, es wurde halt durchgeführt, aber das war nicht das. Man musste immer genau hinhören und das ist kein Vergleich. Ja, und um das jetzt auch wieder nicht falsch zu verstehen, natürlich gibt es auch im Internet viele sehr gute Predigten. Also viele von euch, das weiß ich, auch ich mache selber auch so, wir hören uns auch im Auto Predigten an. Da gibt es sehr gute Sachen. Und wenn ich auf Arbeit fahre, 20 Minuten etwa, hin, 20 Minuten zurück, sind 40 Minuten. Gut, bei manchen reicht es nicht, muss ich zweimal fahren, aber bei den meisten habe ich dann eine Predigt angehört. Das kommt immer drauf an. Aber da fahre ich dann nochmal und dann habe ich wieder eine Predigt angehört. Also nicht, dass ich das gemacht habe, dass ich sagen kann, heute habe ich so viele Predigten. Darum geht es natürlich nicht. Aber es ist gut, es ist wirklich gut. Also auch im Internet wirklich sehr gute Sachen. Neben viel Mist gibt es auch sehr gute Sachen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber was hat das jetzt mit der Gemeinde zu tun? Ich denke für kranke Geschwister. Auch für wirklich welche, die jetzt sehr Risikogruppe sind, ne, zum Beispiel. Wie wirklich sagen, ich habe wirklich Panik, ich habe Angst. Kann ich den auch benehmen, die Angst natürlich. Aber muss man das akzeptieren? Dann ist es eine Ergänzung. Kein Ersatz, das ist mir wichtig. Eine Ergänzung ja, aber kein Ersatz. Und weil ich vorhin Hannover gesagt habe, Nestvogel, die stellen ja auch die Predigten ins Internet. Und das ist sehr gut. Und die haben da auch Leute erreicht jetzt, die sie sonst nie erreicht hätten. Also es stimmt schon, dass man da Leute oder mehr erreicht. Aber eben, und das ist mir wichtig, als Ergänzung und niemals als Ersatz. Weil online das Abendmahl zum Beispiel zu feiern, das geht schlecht. Oder auch wirklich echte Gemeinschaft zu haben, das ist auch schwierig. Ja, und deswegen ist, denke ich mir, auch in dem ersten Punkt die Treue wichtig. Ja, ein Livestreamer setzt dauerhaft keine Gemeinde bzw. keinen Hauskreis. Dauerhaft geht das nicht. Eine Zeit lang mag es gehen, aber dauerhaft nicht. Das war der erste Punkt, die Treue. Der zweite Punkt, ja, haben wir schon gemerkt, hängt damit zusammen, da nennt sich Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2, Vers 42, die 4 Säulen der Gemeinde, die dort dargestellt werden. Die Apostel, sie blieben beständig, oder die ersten Christen, sie blieben beständig in der Lehre, im Brotbrechen, in den Gebeten und in der Gemeinschaft. Ein Punkt ist die Gemeinschaft. Gemeinschaft, ja, das heißt auch, wir sollten aufeinander Acht haben. Jetzt nicht als Kontrollfunktion, ja, wir sind ja keine Sekte oder so, das nicht. Aber einfach Acht haben, wie geht es dem anderen? Welche Probleme haben die, wenn sie es sagen möchten? Deswegen haben wir ja auch Gebetskreis, kann man so sagen uns. Und Gemeinschaft, das heißt zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24 und 25, dass wir unsere Versammlung nicht verlassen sollen. Andere Übersetzung, unser Zusammenkommen nicht versäumen. Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Und Zusammenkommen, das ist ja nun wirklich Zusammenkommen gemeint. Das ist ja nicht anders zu verstehen. Und das soll man eben nicht versäumen, nicht dauerhaft versäumen. Ja, wie gesagt, es kann auch mal sein, oder wenn man jetzt arbeiten muss in gewissen Branchen. Ja, und der Paulus, da schreibt es auch immer wieder. Und wenn man Paulus so liest in seinen Briefen, dann merkt man diese Sehnsucht, die er hat. Ja, nach persönlicher Gemeinschaft, ein Beispiel, ein Vers aus Römer, Römer 1, der 11. Vers. Römer 1, Vers 11, da sagt er, denn mich verlangt danach, euch zu sehen. Mich verlangt danach, euch zu sehen. Oder Philipper 1, Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Ein weiterer Vers wäre dann noch 1. Thessalonicher 3, Vers 6. Wer das mit aufschlagen möchte oder wer das auch dann hört auf der CD. 2 Verse möchte ich noch vorlesen, weil die kannte ich so eigentlich noch nicht so oder habe sie vielleicht auch mal gelesen, habe sie wieder vergessen. Und das ist sehr schön, also finde ich sehr schön, die Verse. Und zwar Apostelgeschichte 20, die letzten Verse, der 37. und der 38. Vers. Ja, der Paulus, der war bei den Ephesern, bei den Ältesten und er musste weiterziehen, er hielt eine Abschiedsrede. Und es kam zu einem emotionalen Abschied. Apostelgeschichte 20, Vers 37 und 38. Dort heißt es, da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Ja, sie weinen, sie umarmen den Paulus, die Epheser, weil sie wussten, den werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen. Ja, also da war nichts mit Social Distancing oder sowas. Ja. Wie bei uns. Ne? Also seit einem Jahr wird mir verboten, jemanden in der Öffentlichkeit mich näher als 1,50 anzunähern mit Bußgeld. Also ich finde das absolut teuflisch, muss ich euch sagen. Also es geht nicht darum, wenn jemand krank ist, ne, dass man sich dann nicht, das haben wir immer gemacht, überhaupt keine Frage. Und auch, es gibt auch Extremsituationen, ne, das meine ich nicht. Aber ein Jahr lang sich praktisch in der Öffentlichkeit nicht nahe kommen zu können, das, also als Verbot auch noch, und das mit Bußgeld zu belegen, also da, das sage ich jetzt hier so, ich finde das absolut, ich finde das schlimm. Ja, Gemeinschaft ist ganz wichtig. Jetzt kommt der dritte, Gebet. Gebet. Ja, wie viele Predigten haben wir über das Gebet schon gehört? Wie viele Gemeinschaftsstunden haben wir darüber gehört? Ich habe manchmal gedacht, wo ich als Kind da in der Gemeinschaft saß, ja, liebe Geschwister, wir behandeln heute das Thema Gebet. Ich habe gesagt, ach, ja, schon 100 Mal gehört, aber kann da immer was anders machen. Immer das. Ja, aber es ist wirklich, ich habe es vorhin gesagt, der Gebetskreis, es ist der Puls, es ist der Herzschlag einer Gemeinde. Das Gebet. Und ich glaube, keiner von uns würde von sich sagen, wenn man das so hört oder wenn man das so vergleicht mit den Gottesmännern, so Whitfield oder Wesley oder Edwards oder so, ja, ich bete genug. Also bei mir, perfekt, das reicht. Ich glaube, das würde jeder sagen, nee, es ist eben zu wenig eigentlich. Ne? So dieser Mangel, den spüren wir doch alle, Gebetsleben. Aber es ist ganz wichtig und es ist auch was jeder machen kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich überall. Bei Gott ist nie besetzt. Er ist immer da und man braucht auch nichts dafür. Also es ist eigentlich eine Möglichkeit, die man ja immer nutzen kann, aber macht es halt zu wenig. Und das hängt natürlich auch wieder mit der Treue zusammen. Ne? Treue zeigt sich in anhaltendem Gebet. Auch treu sein zum Beispiel, wenn man für eine Person betet, die zum Glauben kommen soll und wo man merkt, da passiert noch nichts. Anhaltendes Gebet, ja. Immer wieder für jemand beten. Und ja, auch in der eigenen Verwandtschaft, in der eigenen Familie habe ich das erlebt, wo Menschen treu und lange gebeten haben, dass sich jemand bekehrt. Und die Person hat sich einfach nicht bekehrt. Und dann waren die gestorben, die Menschen, die da immer gebeten haben. Und dann gab es Bekehrungen. Zum Teil sogar auf Beerdigung. So weit geht das. Also das ist Gott, der das macht. Das ist genial. Ja, und gerade, ich hatte vorhin gesagt, Whitfield, Wesley, die Gottesmänner, die wir so kennen, die Helden, ne, die auch ihre Fehler hatten natürlich. Ne, aber die man so auch vielleicht ein bisschen verehrt, wo man sagt, also komme ich nie ran. John Bunyan. Könnte ich auch noch viele aufzählen. Wilhelm Busch. Spurgeon. Und da ist es halt so, dass gerade Mütter, dass die fromme Mütter hatten, ne, in der Erziehung und dass die sehr viel für ihre Kinder gebetet haben. Die Mütter, die waren relativ unbekannt von den Gottesmännern. Die gibt es wenige Biografien. Eine habe ich, also aber von einer Frau, von der Susanna Spurgeon, sehr zu empfehlen als Hörbuch. Ich mache gleich mal Werbung auf dem Büchertisch. Susanna Spurgeon, ganz genial, ne, kann ich wirklich empfehlen. Auch die Geschichte von ihr, sicherlich vielen jetzt gar nicht so bekannt. Aber halt auch gebrechliche, unscheinbare Personen, die vielleicht auch wirklich nicht mehr in die Gemeinde gehen konnten, die wirklich nur noch gelegen haben. Und wo man dann rausbekommen hat in der Gemeinde, warum war das so, Erweckung und alles. Ja, da gab es Personen, wie gesagt, alte Frauen, 90 vielleicht, im Kämmerlein, die haben gebeten. Die haben auf die Knie gelegen, haben gebeten und haben viel Segen im Reich Gottes bewirkt damit. Ganz unscheinbar, aber der Himmel wird es zeigen. Im Himmel wird es mal bekannt werden im Preisgericht. Ja, und natürlich auch das gemeinsame Gebet. Das gemeinsame Gebet ist wichtig und es stärkt uns. Und das gemeinsame Gebet, das praktizieren wir ja auch regelmäßig. Es könnten gerne da um mehr kommen, immer alle 2 Wochen, das wäre schön. Und es ist wirklich ganz wichtig und es ist eigentlich immer schön und baulich und man geht nach Hause und sagt, das war sinnvoll, die Zeit. Ich möchte einen Vers nennen für Gebetsgemeinschaft, Apostelgeschichte wieder, weil Apostelgeschichte, da steht ja drüber die Praxis der Apostel, also wirklich ein sehr praktisches Buch, deswegen viel aus diesem Buch heute. Und zwar im Kapitel 1, Vers 24, da geht es um die Auswahl von Matthias, von dem 12. Jünger, der Judas, der war ja dann nicht mehr da und da musste ja einer ausgesucht werden. Und da heißt es in Vers 24, und sie beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Genau. Und auf den Matthias fiel dann das los. Also der Judas, der war, ja gut, da hat sich auch hängt, genau. Und dann musste ja ein Ersatz gesucht werden. Und sie haben sich hier getroffen, und das ist das Schöne, sie haben sich hier getroffen und haben gemeinsam die Apostel gebetet, Josef und Matthias, genau. Ja, und dann noch ein Vers, ebenfalls aus der Apostelgeschichte, leicht zu merken, Apostelgeschichte 12, Vers 12. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Ja, aber Petrus, wo er aus dem Gefängnis kam und dort anklopft, und die haben noch nicht mal geglaubt, dass es ist, ne? Wo die Rote rauskam und haben gebetet, dass er befreit wird, und dann kommt er, und dann haben sie es noch nicht mal geglaubt. Also Gott hat hier das Gebet erhört. Also es waren viele beisammen. Das habe ich auch mal erlebt vor einiger Zeit. Da ist ein Glaubensbruder aus einem Nachbarort mal in eine Sekte abgerutscht, hat sich da wirklich total verführen lassen. Und dann bin ich an der Gemeinde da abends mal vorbeigefahren, ich weiß nicht genau warum, und hatte ich Licht brennend sehen, und da kam jemand raus, und da, ich weiß nicht, haben wir ins Gespräch, haben gesagt, nehmen wir beten hier. Wir sind als Gemeinde versammelt für unseren Jugendleiter, war das damals. Also Hut ab, da war die Gemeinde wirklich versammelt dort und hat für den gebetet, gemeinsam. Für ganz akutes, spezielles Problem. Haben sie es einberufen, und das finde ich schön, das habe ich selber immer erlebt. Ich auch mal eine Sache hatte, die dann auch gut ausgegangen ist, aber was auch nicht so ganz klar war. Und da hatte auch jemand von euch da das einberufen, und da war Gebetsgemeinschaft am Sonntag ganz spontan dafür. Weil Montag hatte ich eine OP, und fand ich gut. Also das ist genial, und das ist halt wirklich auch, was Gemeinde ausmacht. Ja, und dann ein oder zwei Verse zum Gebet. Wir hatten ja vorhin Apostelgeschichte 20, die letzten Verse, ne, 37 und 38, wo der Paulus praktisch sich verabschiedet hat von den Ephesern. Und in Vers 36 davor, da geht es eben auch um dieses Gebet. Und da heißt es, und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Also nach der Abschiedsrede hat er sich erstmal niedergekniet mit den Geschwistern in Ephesus. Und sie haben zusammen gebetet. Und dann eben dieser Moment, wo sie sich verabschieden. Ja, ein Vers dazu noch, Philipper 4, Vers 6, den kennt ihr, denke ich, fast alle. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja, auch die Angst vielleicht, Krankheitsnöte. Sorgt euch um, na gut, um manches kann man sich schon sorgen. Nein, steht nicht dort. Um nichts steht dort. Ja, leicht gesagt, denkt man, ne? Aber es geht, es funktioniert. Es funktioniert. Bei Gott funktioniert es. Sorgt euch um nichts. Sollen alle unsere Sorge auf ihn werfen. Nicht nur ein Teil, ne? Oder manches, alles. Ja, Punkt 4. Weisheit. Weisheit. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und aktuell. Die Bibel, die lehrt in Matthäus 10, Vers 16, dass wir klug wie die Schlangen sein sollen. Können hier von den Schlangen etwas lernen. Wir sollen auch ohne falsch wie die Tauben sein, also ehrlich sein, aber auch klug wie die Schlangen. Das heißt, wir dürfen nicht ins offene Messer laufen oder in diverse Fallen tappen. Es ist, denke ich, auch wichtig, dass man gut informiert ist, was läuft über die aktuelle Situation, was man darf und was nicht, wie man damit umgeht, um auch unnötige Fehler zu vermeiden. Und neben weisen Entscheidungen und Vorgehensweisen ist hier auch die sogenannte Wachsamkeit wichtig. Das wäre jetzt ein weiterer Punkt, den habe ich jetzt in diesen Weisheitspunkt mit eingegliedert, aber das wäre auch noch ein Punkt, die Wachsamkeit. Das ist ganz wichtig generell, auch gerade jetzt in dieser Zeit, auch in der Endzeit, wenn auch viele Verführungen kommen werden. Unser Bruder Alexander Seibel, der hat mal gesagt, zu diesem Thema, da ging es mehr um die Charismatiker, da hat er gesagt, die Bibel sagt, wachet und betet und nicht schlaft und träumt. Ja, weil jetzt so das Übersinnliche und Träume und so immer wieder hochgehalten werden. Ne, Gott spricht irgendwie direkt auf diese Wege. Kann man jetzt nicht ausschließen, ne, dass er das gar nicht macht. Aber wir haben das Wort Gottes. Und schlaft und träumt, sagt er eben nicht, sondern wachet und betet. Das ist, denke ich, das Entscheidende. Und passen wir hier auch besonders in Bezug natürlich auf unsere Zunge auf, bei Weisheit, Jakobus 3. Ja, jeder hat ja auch ein anderes Problem. Die einen, die reden eben weniger. Die anderen, wie ich zum Beispiel, ja, reden mehr. Und haben damit natürlich auch das Risiko ist dann erhöht, dass man auch Falsches sagt, Schlechtes sagt, ja, auch verleumderisch vielleicht agiert. Ja, und eine kluge Haltung, die beinhaltet aber auch das Wissen, dass wir von einem gottlosen Staat nicht viel zu erwarten haben. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man hat vielleicht auch manchmal falsche Erwartungen und denkt, ja, jetzt hat er das gesagt, na, jetzt wieder aktuell mit dem Kretschmer, das hatte ich gestern mal verschickt, also das sagt er im Mai zum Beispiel, Impfpflicht, also wer das erzählt, dass es eine Impfpflicht geben wird, das ist bösartig, diese Unterstellung. Gestern erst offen dafür. Ja, also ich sage dann immer, den kann man eben kein Wort glauben. Ist eben so. Und ab einem gewissen Status wahrscheinlich muss man auch lügen. Und deswegen ist es halt auch schwierig als Christ, zumindest in der Basis mag das gehen, aber wenn man dann höher steigt, dort wirklich ehrlich zu sein. Weil dann wirst du sofort abgeschossen und das wird schwierig. Und ich will damit aber sagen, dass man jetzt eine Hoffnung da reinsetzt und sagt, oh, jetzt hat er das gesagt. Oh, da bin ich aber dankbar. Das ist genial. Das ist doch das, was wir wollten. Es kann am nächsten Tag ganz anders sein. Und das heißt jetzt nicht, dass man jetzt da nur, sag ich mal, die schlecht machen soll. Aber man muss einfach realistisch sein. Der Mensch ist Lügner. Der Mensch ist Lügner. Das ist so. Und das ist normal. Für die Welt ist das normal. Also wir sagen vielleicht, ja, also das macht man doch nicht. Das läuft eben anders, ne? Und wenn du da irgendwo mal was fälschst in der Steuererklärung oder so, ne, was ist die da dabei? Ja, das ist eine normale Haltung. Also, dass wir einfach das realistisch sehen, dass wir nicht falsche Erwartungen da in etwas setzen, was einfach auch ja, nicht göttlich ist. Von Gott eingesetzt natürlich, ne, und auch mit Aufgaben betraut, aber eben letzten Endes gottlos. Und gerade in den letzten Jahren, wenn man die ganzen Gesetze so sich anschaut, auch, das muss ich jetzt mal noch sagen, wisst ihr, wie viele Menschen jedes Jahr fachgerecht getötet werden im Mutterleib? 100.000 etwa, ne? 100.000. Fachgerecht wird das gemacht. Dunkelziffer sicherlich noch höher. Also, hat es jemals jemand interessiert? Gab es da auch mal im Bundestag zum Beispiel Kerzen, 100.000 Kerzen für die ungeborenen getöteten Kinder? Das gab es nicht. Ja? Und wenn ich das jetzt meinetwegen in irgendeiner, was weiß ich, in Berlin irgendwo sagen würde, da würde ich eine Tomate geflogen kommen jetzt. Das ist Wahnsinn eigentlich, oder? Ja? Also Menschen werden getötet und es interessiert niemanden. Und das ist schon krass. Und deswegen dürfen wir auch nicht zu viel erwarten. Ja, und letztlich ist aber unsere Weisheit nicht in uns selber begründet, sondern in einer Person. Und zwar, wer ist sie? Der Herr Jesus. Der Herr Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 24 und der 30. Vers. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus. Gottes Kraft und Weisheit. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ja, so viel zum Thema Weisheit. Vorletzter Punkt, Punkt 5, die Geduld. Ja, wie fällt mir dieses so schwer? Aber wie notwendig ist sie doch? Ein heute eher selten gebrauchtes Wort heißt ausharren. Und viele Bibelstellen, die sprechen sogar von standhaftem Ausharren. Also nochmal eine Steigerung, standhaftes Ausharren. Zum Beispiel Römer 8, Vers 25, wo es heißt, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Also das ist ein Durchhalten, ein ja, geduldig sein. Ausharren, schönes Wort eigentlich, aber verwendet es heute selten oder auch in dem Sendschreiben an Ephesus, auch wieder leicht zu merken, weil es in Offenbarung 2, Vers 2 steht, wo der Herr Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Man kann auch übersetzen mit ein Darunterbleiben unter Leiden und Bedrängnissen bedeutet das. Standhaftes Ausharren. Andere Bibelstellen, die nenne ich jetzt nur 2. Korinther 6, Vers 4, Kolosser 1, Vers 11 und Hebräer 10, Vers 36. Das heißt, als Christen müssen wir bestimmte Situationen einfach aushalten. Jakobus 5, Vers 10 sagt, dass wir uns die Propheten als Vorbild im Leiden und in der Geduld nehmen sollen. Und viele Propheten, ja, die spürten auch die Bitterkeit ihrer Botschaft und ihres Amtes, waren sehr einsam, der Jeremia zum Beispiel, einer gegen den Rest der Welt, aber es gab immer noch die sogenannten 7000. Ne? Die hatten manchmal gedacht, dass sie wirklich der Allereinzigsten sind. Gott hat immer wieder einen Überrest aufbewahrt. Aber wir können hier von ihnen lernen, geduldig zu sein. Da gab es ein Lied, dann dauert es nicht mehr lang. Geduldig sein, einfach, weil wir wissen, was kommt. Es dauert wirklich nicht mehr lang. Im Vergleich zur Ewigkeit sind die paar Jahre hier auf der Erde ein Hauch. Und wir wissen, dass der Herr bald wiederkommt, das Warten wird ein Ende haben und belohnt werden. Ja, wir wissen auch, dass wir mit jedem Tag, den wir hier gelebt haben, der Ewigkeit einen Tag näher gekommen sind. Ich denke, das ist eine Wahrheit, die kann man zum uns einig. Ne? Das brauchen wir nicht spekulieren. Also mit jedem Tag, den wir hier abends ins Bett gehen, ist wieder ein Tag rum und die Ewigkeit einen Tag näher. Ja, und der letzte Punkt, 1. Korinther 13 sagt es ja, was ist das Größte? Die Liebe. Die echte Liebe. Deswegen ja auch die Überschrift heute, dass wir in der brüderlichen Liebe bleiben sollen. Der Herr Jesus, der sagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, dass vor seiner Wiederkunft die Liebe in vielen erkalten wird. Und damit meint er jetzt nicht in erster Linie die Welt, sondern die Liebe unter den Gläubigen. Ja, die Liebe unter den Gläubigen, die Gottesliebe, die Agape, die wird zurückgehen, die wird erkalten. Und das ist sehr traurig, denn diese Liebe ist nach Kolosser 3, Vers 14 das Band der Vollkommenheit. Ja, und es gibt derzeit ja auch einiges an Streit, auch im bibeltreuen Lager leider. Und ich muss bekennen, dass auch ich da oft lieblos bin, auch im Herzen, auch Wut habe. Ja. Was passiert da? Warum macht ihr das so? Aber da sagt Römer 12, Vers 10, ähnlich wie der Anfangsvers im Hebräerbrief, sagt Römer 12, Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ja, wenn wir das immer beherzigen würden, da gäbe es auch keinen Streit oder ja, in der Gemeinde, da gäbe es auch Meinungsverschiedenheiten, ja, die kann man nicht ausräumen und nicht in den Teppich kehren. Das wäre falsch. Aber wenn wir das so beherzigen würden, könnte man da ganz sachlich auch drüber reden. Und das sollte unser Ziel sein, auch für die Zukunft. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Und das ist ein Dienen, was da stattfindet. Das sagt auch der Galaterbrief. Wie gesagt, ich zitiere ja viele Bibelstellen oder nenne sie. Das kann man dann ja alles nochmal, wer das auch haben möchte, hier von mir kann das bekommen. Oder eben dann nächstes Jahr auf der CD. Galater 5, Vers 13 sagt zum Beispiel, dass wir uns einander durch die Liebe dienen sollen. Also es ist ein Dienst, den wir da aneinander tun. Ja, euch geht's vielleicht anders, aber vielleicht auch genauso. Ja, wenn man uns mit vielen so unterhält, immer mal am Telefon oder so direkt, wenn man sich sieht, dass es nicht einfach ist, ne? Und dass auch wir in der Gefahr stehen, dass die Liebe in uns erkaltet. Weil die Bibel ist ja auch wirklich an uns geschrieben. Und auch die Endzeitrede, das sagt der Herr Jesus ja wirklich auch nicht umsonst, sondern als Warnung, dass wir da wachsam eben wieder sind. Und wie funktioniert das? Dass das eben nicht erst so weit kommt, dass die Liebe erkaltet. Ja, damit dies eben nicht geschieht, müssen wir immer wieder zurück zur Quelle gehen. Also zum Herrn Jesus selber. Ja, und wenn wir mit ihm verbunden sind, da können wir sowohl ihn als auch unsere Mitmenschen lieben. Ja, jetzt sind wir durch mit den 6 Punkten. Und was man auch ganz klar sieht, das ist mir auch eigentlich selber beim Predigen in Hartenstein erstmal deutlich geworden, dass der Herr Jesus hier unser absolutes Vorbild ist. Da habe ich mir nochmal geguckt, was haben wir jetzt behandelt? Erstens Treue. Ja, der Herr Jesus ist absolut Treue. Er wird als der Treue sogar genannt. Er war absolut treu, er war treu bis zum Tod. Ja, also uns treu. Ja. 2. Punkt, Gemeinschaft. Ja, der Herr Jesus, keiner hat eine perfektere Gemeinschaft, eine innigere Gemeinschaft gehabt zu seinem Vater als er. Die absolute Gemeinschaft, die er auch mit uns haben will. Gebet. Ja, wir gehen ja jetzt auch in die Passionszeit oder sind schon drin. Wir kennen alle die Geschichte im Garten Gethsemane, wo die Jünger gegangen sind und nach Jesus weitergebeten hat. Der ist nicht eingeschlafen. Und auch andere Bibelstellen im Leben Jesu, wo er gebeten hat, Gebetsleben Jesu, ist auch ein Buch, der Wolfgang Bühne hat es geschrieben, wo er mal richtig das Leben Jesu in Bezug auf das Gebet beleuchtet hat. Wo er sich auch zurückgezogen hat auf einen einsamen Berg oder einfach allein war in der Frühe. Auch das war eine Kraftquelle vieler Gottesmänner, aber der Herr Jesus ist das Vorbild hier. Dann auch die Weisheit, Punkt 4. Weisheit und Wachsamkeit, wo er als Endpunkt behandelt. Das ist er ja selber in Person. Ja, und er hat auch immer in Weisheit agiert. Auch gegen die Anfeindungen der Pharisäer, der Sadduzäer, wo sie ihn Fangfragen stellen sollten und ihn fangen wollten, in eine Falle locken. Hat nicht funktioniert. Der Herr Jesus hat immer perfekte Antwort gefunden. War also da die Weisheit in Person. Geduld, auch wieder der Herr Jesus, unser Vorbild. Geduld bis zum Schluss. Standhaftes Ausharren, ja, wer hat es mehr bewerkstelligt als er? Und der letzte Punkt war die Liebe. Ich denke, da brauchen wir keine großen Worte verlieren. Der Herr Jesus, die Liebe in Person, die auf die Erde gekommen ist, um uns zu erlösen. Nicht, weil er es nötig hätte, nicht, weil er uns erlösen musste, sondern aus Liebe zu uns. Ist er ans Kreuz gegangen, hat er sein Blut für uns vergossen. Ja, und er will uns. Er liebt uns so sehr, dass er auch uns durch diese Zeit jetzt tragen möchte. Und eben auch ans Ziel bringen möchte. Amen. Ja, lasst uns jetzt gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du unser perfektes Vorbild bist in diesen genannten Dingen, aber auch in noch viel mehr Punkten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns das auch schenken möchtest, dass wir diese Eigenschaften, die du in Perfektion verkörperst, ebenfalls an den Tag legen. Ja, und da müssen wir immer wieder zurückkehren zu dir, zur Quelle. Herr, und das möchten wir dich bitten, dass wir das tun. Herr, schenke uns Weisheit, schenke uns Geduld, schenke uns Liebe. Hilf, dass wir wachsam sind, dass wir dir treu sind, dass wir in Gemeinschaft und im Gebet vereinigt sind vor dem Gnadenthron. Und schenke, dass wir, wenn wir gefallen sind, immer wieder aufstehen, zu dir kommen, uns reinigen lassen durch dein Blut. Herr, du kennst die Situation bei jedem Einzelnen, du kennst die aktuelle Situation in den Gemeinden, in unserem Land. Gib hier immer wieder Weisheit, gib auch hier in der Gemeinde immer wieder Schutz. Danke für alle Gebete, die da auch zum Himmel steigen. Danke, Herr Jesus, dass du uns so gesegnet hast und danke, dass wir das auch bezeugen dürfen. Einer Welt, die in der Finsternis ist, einer Welt, die ja in Panik verfallen ist, die Angst hat, die Angst auch vor dem Tod hat, wo vieles jetzt auch sichtbar wird. Vielleicht durch die Angst, was ist, wenn es dann doch irgendwie weitergeht? Was passiert dann, wenn es doch in Gott gibt? Herr Jesus, und da stellst du uns jeden woanders hin, auch in der kommenden Woche. Und du möchtest uns gebrauchen als deine Zeugen und wir wollen dich darum bitten, dass wir das verkörpern, was wir jetzt gehört haben, diese Eigenschaften und einer Welt, die dich braucht, diese Hoffnung vermittelt. Gib dazu Gnade. Amen.